Bevor wir jetzt richtig loslegen, auch später mit der Diskussion, wollen wir nochmal, ja, ich sag mal, den Jubilar ein bisschen würdigen. Das Jahrbuch. Das macht heute Jörg Sommer, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Umweltstiftung und auch geschäftsführender Redakteur des Jahrbuchs Ökologie. Angekündigt sind ein Rückblick auf diese 30 Jahre und die Umweltdebatte. Lieber Jörg, ohne Zweifel wirst du pointiert, meinungsstark und mit großem Überblick das Ganze präsentieren. Wir sind gespannt.
Ja, danke, lieber Lothar. Bevor wir jetzt richtig loslegen, war natürlich gemein in der Anmoderation. Ich hoffe, wir legen jetzt schon gemeinsam richtig los. Wer mich kennt, weiß, dass ich dazu neige, Dinge pointiert zu formulieren. Das bedeutet, Sie dürfen gleich klatschen. Sie dürfen mich aber auch ausbuhen, wenn Sie das Gefühl haben, es sei nötig. Ich freue mich jedenfalls auf Reaktionen. Ja, Zweifel ist so ein bisschen das Thema, das sich auch durch meinen Vortrag zieht. Weil die gerade wirklich sehr beeindruckende Aufzählung dessen, was alles getan und unternommen wurde in den vergangenen 30 Jahren, seitens nicht nur des Umweltministeriums, sondern auch vieler Akteure in der Umweltpolitik, aber auch bei den Stiftungen, die erwähnt wurden, aber auch in der Umweltbewegung, eigentlich eine unglaublich beeindruckende Leistungsbilanz ist. Auf der anderen Seite, wir aber auch heute an einem Punkt stehen, wo wir nicht so wirklich das Gefühl haben, wir können sicher sagen, alles wird gut. Und mit dieser Thematik würde ich mich gerne ein wenig gleich beschäftigen. Vorab nochmal, der Anlass zu unserer Veranstaltung ist ja ein Jubiläum. Eigentlich sind es fast drei Jubiläen. Vor genau 40 Jahren, zufällig, wurde die Deutsche Umweltstiftung gegründet, die erste und älteste Bürgerstiftung Deutschlands. Damals waren es über 200 Umweltengagierte, von der Schülerin bis zum späteren Nobelpreisträger. Und einige der Mitgründer sind auch heute hier, was mich sehr freut. Vor knapp über 30 Jahren wurde die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gegründet, von der Bundesrepublik Deutschland aus, den Verkaufserlösen der Salzgitter AG, damals, ich glaube, mit einem Startkapital von 2,5 Milliarden, damals D-Mark, nicht Euro, und ist nach wie vor eine der größten und durch ihre Politik auch sicherlich wirksamsten Stiftungen in Europa überhaupt in der Thematik. Und ganz besonders freut uns aber auch das dritte Jubiläum. Vor genau 30 Jahren erschien das erste Jahrbuch Ökologie, knapp 400 Seiten dick, herausgegeben damals von Günter Altner, Barbara Mettler-Maybohm, Udo Ernst Simonis und Ernst Ulrich von Weizsäcker. Ernst Ulrich sollte heute hier mit auf dem Panel sitzen, ist aber, Frau Dr. Hoffmann, wie Sie, nicht nur etwas später wegen der Bahn, sondern ist schlicht und einfach gescheitert auf dem Weg mit der Deutschen Bahn von Süddeutschland nach Berlin. Das sind Erfahrungen, die wir alle nachvollziehen können, ist uns in letzter Zeit öfter mal passiert. Es gibt keine Alternative zur Bahn, aber es gibt möglicherweise Ideen, wie es langfristig ein bisschen besser funktionieren könnte. Dazu muss man sie dann aber auch entsprechend ausstatten, aber das ist nicht das Thema unserer heutigen Diskussion. Ernst Ulrich wird ersetzt werden von Pierre Ibisch, der auch dem Jahrbuch sehr verbunden ist, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung, Professorin Eberswalde, wird daran, glaube ich, auch noch ausführlicher vorgestellt. Und ich glaube, Pierre wird sich Mühe geben, die Position, die uns Ernst Ulrich von Weizsäcker, wer ihn kennt, weiß, auch sehr pointiert reingetragen hätte, in einer ähnlichen Art und Weise zu integrieren. Wir sind auch sehr betrübt, dass Udo Simonis, den man mit Fug und Recht als Begründer des Jahrbuchs bezeichnen kann, uns kurzfristig absagen musste. Er wollte kommen, der Termin war mit ihm abgestimmt, aber seiner Frau Heide geht es nicht gut. Und es geht ihr so schlecht, dass er sich nicht alleine lassen möchte. Aber ich denke, wir können Udo Simonis von hier aus vielleicht auch ein deutliches Signal geben, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es das Jahrbuch Ökologie in dieser Form nicht nur, sondern überhaupt nicht geben würde, wenn er nicht dafür gestritten und viele Jahre gearbeitet hätte. Aber wir möchten auch den anderen Beteiligten danken. Möglich war diese Tagung heute nur, weil die Deutsche Umweltstiftung im vergangenen Jahr die Trägerschaft des Jahrbuchs Ökologie übernommen hat, um die Herausgabe auch für die kommenden Jahre abzusichern. Und weil die Deutsche Bundesstiftung Umwelt diesen Kongress ebenso wie auch das Umweltministerium aktiv unterstützt hat, ebenso auch wie der Hirzel Verlag, der Verlag des Jahrbuch Ökologie. An Sie auch nochmal mein ausdrückliches Dankeschön. Das Jahrbuch Ökologie hatte über die Jahre zwei Verlage und insgesamt, ich habe nachgezählt, 12 Herausgeberinnen. Ohne sie, ohne euch, wäre es nicht so lange und so beständig erschienen. Und ich möchte sie an dieser Stelle wenigstens einmal auch genannt haben. Es waren in der Reihenfolge ihres Beitritts zum Herausgeberkreis nach den Gründungsherausgebern Günter Altner, Barbara Mettler-Maybohm, Udo Ernst Simonis und Ernst Ulrich von Weizsäcker, sehr früh dann auch schon Heike Leitschuh, die heute auch da ist. Es war Gerd Michelsen, dann bin irgendwann ich dazu gestoßen, Pierre Ibisch auch, Maya Göpel war auch mal Mitherausgeberin, Achim Brunnengeber, Reinhard Loske und Michael Müller, also eine illustre Schar von Namen, die man kennt aus allen möglichen Themen und Debatten. An euch alle, die ihr da seid und auch die, die uns jetzt per Instagram sehen von Zweien, weiß ich es auch nochmal ein herzliches Dankeschön für 30 Jahre Jahrbuch Ökologie. Ja. Heike, du weißt es, unserem lieben Freund Udo hätte die Veranstaltung heute gefallen. Nicht nur wegen der Huldigung, eigentlich nicht wegen der Huldigungen, sondern aus einem ganz anderen Grund, weil wir uns eben genau dazu entschieden haben, heute kein Selbstbeweihräucherungssymposium zur Veranstaltung, die es ja in der Hauptstadt für die politische Blase recht reichlich gibt. Ich habe auch schon an vielen davon teilgenommen. Stattdessen wollen wir heute Bilanz ziehen und durchaus auch eine kritische Bilanz. Und das können wir eben, weil es das Jahrbuch Ökologie gibt und seit 30 Jahren gab. Es hat bis heute in tatsächlich über 1000 Beiträgen von über 800 Autorinnen und Autoren immer wieder Themen frühzeitig und oft auch aus unkonventioneller Perspektive beleuchtet. Und es hat dadurch so ganz nebenbei natürlich auch wunderbar dokumentiert, was alles geschehen ist und was nicht geschehen ist. Und als Menschen, die sich zum Teil seit vielen, vielen Jahren mit ökologischen Themen beschäftigen, wissen wir im Grunde, genau das, was nicht geschehen ist, ist Teil des heutigen Problems. Wir wollen also zurückblicken heute, gemeinsam eine Art Zwischenbilanz ziehen. Und das aus gutem Grund. Sie sehen es später auf dem Podium, Sie sehen es an mir und ich sehe es, wenn ich in den Saal schaue. In der Umweltbewegung steht ein Generationswechsel an. Das ist ganz natürlich. Die kommenden 30 Jahre Umweltbewegung werden von anderen Menschen geprägt als die vergangenen 30. Und das ist im Grunde auch gut so. Gut ist es aber auch, diesen Generationswechsel nicht einfach so geschehen zu lassen, sondern Wissen, Erfahrungen, auch Frustrationen, aber eben auch Motivation für die kommenden Generationen verfügbar zu machen. Nicht in Form eines Testaments, sondern eher in Form eines Dialoges. Sie werden es später selbst erleben, diesen Dialog werden nicht die Alten, sondern die Jungen organisieren und auch auswerten. Sie haben auch die Tagesordnung heute gestaltet und ich finde sie spannend. Am wenigsten spannend ist zugegeben der Titel, den Sie für meinen Beitrag formuliert haben: Rückblick auf das Jahrbuch Ökologie und die Umweltdebatte. Gähn. Gefährlicher Titel. Großes Langweiligkeitsrisiko auf der einen Seite, hohes Eigenlobpotenzial auf der anderen. Also schauen wir mal, wie wir das umschiffen können. Fangen wir an mit einem Geständnis. Ich mag Fußball. Ich bin sogar ein großer Fan. Zwar spiele ich seit langer Zeit nicht mehr aktiv, was Sie sich angesichts meiner Statur relativ gut vorstellen können, aber ich bin nach wie vor Mitglied meines Vereins und der heißt nicht Bayern München, muss ich vorausschicken. Als Kind einer westfälischen Arbeiterfamilie hatte ich da auch nie wirklich eine Wahl, nur der BVB kam in Frage. Die Auswahl des jetzt folgenden Beispiels, und deswegen war mir das so wichtig, hat nichts damit zu tun, wirklich nichts. Denn ich spreche jetzt über Thomas Müller. Thomas Müller ist einer der bekanntesten Fußballspieler Deutschlands und einer der beliebtesten. Und er beschäftigt sich mit Zukunftsthemen, zumindest wenn es um finanzielle Fragen geht. Das zeigt sein jüngst bekannt gewordenes Investment in den veganen Lebensmittelproduzenten Greenforce Future Food AG. Die persönliche Klimabilanz des Fußballprofis fällt dagegen weniger überzeugend aus. Das ist auch, um es ehrlich zu sagen, seinem Beruf geschuldet. Der Profifußball ist ein rücksichtsloses Geschäft. Auch rücksichtslos gegenüber der Umwelt. Eine Praktikantin unserer Stiftung hat kürzlich den wunderbaren CO2-Rechner des Umweltbundesamtes bemüht, um mal die Klimabilanz des Fußballprofis auszurechnen. Sie kam auf rund 180 Tonnen CO2 pro Jahr. Etwa so viel wie 15 Bundesbürger oder 100 Inder. Es wären noch mehr, aber wie der Deutschlandfunk vor einer Woche berichtete, beklagen viele Fußballclubs aktuell einen chronischen Mangel an mietbaren Privatjets für die Inlandsflüge ihrer Spitzenspieler. Jener Thomas Müller also, grüner Food-Investor mit nicht ganz so grün verdientem Geld, hat sich vor wenigen Tagen umweltpolitisch engagiert. Denn er war völlig außer sich. Mit vor Wut verzerrtem Gesicht brüllte er einen jungen Mann an und zerrte an seinen Kleidern. Es war ein junger Umweltaktivist, der sich während eines Ligaspiels an den Torpfosten binden wollte. Dank roher Gewalt von Ordnungsdienst und Müller konnte das verhindert werden. Gefeiert wurde er daraufhin von Fußballfunktionären und der Boulevardpresse. Seine Kommentare nach dem Spiel ignoriere ich jetzt mal großzügig. Andere taten das nicht. Die Bild freute sich öffentlich, dass Müller uns gezeigt habe, wie man mit den Klimakaoten umgehen müsse. Wohlgemerkt, wir leben im Jahr 2022, mitten im Klimawandel, mitten in einem nicht mehr leugbaren Klimawandel, in einem Klimawandel, der endlich konsequentes, ja radikales Handeln erfordert. Und in der öffentlichen Debatte unserer Republik sind jene das Problem, die ein Fußballspiel für 5 Minuten unterbrechen, um auf diese Situation hinzuweisen. Wir sprechen heute über die Erfolge der vergangenen 30 Jahre Umweltbewegung und es gab sie ohne Zweifel. Aber bevor wir auf sie zu sprechen kommen, lassen Sie mich noch ein paar kurze Zitate erwähnen, allesamt genauso gefallen. Ihr Chaoten habt doch keine Ahnung von der Welt. Leistet ihr erst mal was, dann könnt ihr mitreden. Überlasst die Politik mal besser den Profis. Gerne auch vulgärer. Hört auf, die Generation anzupissen, die euren Wohlstand finanziert. Und je nach politischer Prädisposition und Alkoholpegel, früher hätte man euch vergast. Zum Abschluss, mein besonderer Liebling und ein kleiner versteckter Hinweis, ihr seid doch nur Moskaus nützliche Idioten. Kennen Sie? Ich kenne sie alle. Ich habe sie alle selbst gehört. Vor über 30 Jahren. Bei meiner ersten Sitzblockade vor einem süddeutschen AKW, ich konnte es vom Fenster meines Kinderzimmers aus sehen. Dem Kinderzimmer, von dem aus ich als Schüler meine ersten politischen Aktionen mit Gleichaltrigen organisiert habe. Das brachte mir damals, wie vermutlich auch heute den jungen Menschen vor allem eins ein, Ärger. Als wir dann eines Tages, und das war damals üblich, einen Zwangsklassenbesuch im besagten AKW verordnet bekamen, wollte ich natürlich nicht mit. Ich wurde unter Androhung von Disziplinarmaßnahmen dann dazu gezwungen und dann plötzlich wieder ausgeladen, weil der Sicherheitsdienst des Betreibers mich aus unerfindlichen Gründen als Gefährder identifiziert hatte. Das erste Mal in meinem Leben konnte ich eine Atomanlage tatsächlich erst vor einigen Jahren besichtigen. Als ich Mitglied der Endlagerkommission des Bundestages war, da konnte man mich schlecht ausladen. Nicht mit in diese Sitzungen in den Räumen des Bundestages, mit dem konnte ich damals allerdings eine junge Praktikantin der Stiftung, weil der Sicherheitsdienst des Bundestages sie aus unerfindlichen Gründen als Gefährder identifiziert hatte. Sie merken, in den 30 Jahren ist viel passiert, aber es hat sich nicht alles verändert. Wir sprechen heute über die Erfolge der vergangenen 30 Jahre Umweltbewegung und es gab sie ohne Zweifel. Wir sind weit gekommen. Die Akzeptanz der ökologischen Grenzen ist heute der Rahmen, in dem sich alles politische Handeln abspielt. Wir gehen bewusster denn je mit unseren Ressourcen um. Wir investieren mehr denn je in den ökologischen Umbau unserer Gesellschaft. Unsere Landwirtschaft ist der Garant für Biodiversität. Unsere Mobilität ist so klimaschonend wie möglich. Unser Steuersystem belohnt Ressourcenschonung und ahndet Ressourcenverschwendung. Unsere Rentenbeiträge werden vollständig nachhaltig investiert. Der Einsatz für Umwelt- und Klimaschutz wird in den Schulen gelehrt, gefordert und gefördert. Unsere Wirtschaft ist konsequent nachhaltig ausgerichtet. Fast alle Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sind klimaneutral. Übrigens auch der FC Bayern. Ups, ich habe mich hinreißen lassen. Tatsächlich ist keine dieser Aussagen wahr. Nicht einmal annähernd. Das waren sie vor 30 Jahren nicht. Hätten es damals aber schon sein sollen. Das sind sie auch heute nicht, hätten es aber schon sein müssen. Also noch ein Versuch. Wir sprechen heute über die Erfolge der vergangenen 30 Jahre Umweltbewegung und es gab sie ohne Zweifel. Die Umweltbewegung ist heute stark. Die großen Umweltverbände haben mehr Mitglieder denn je. Es gibt mehr Organisationen, Stiftungen, Initiativen und auch Start-ups mit ökologischen Zielen als jemals zuvor. Der Deutschen Umweltstiftung haben wir heute mit über 3.500 Stifterinnen und Stiftern die größte Bürgerstiftung Europas. Wir haben mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt eine der finanziell potentesten und wirksamsten Stiftungen Europas. Und tatsächlich haben wir heute zum ersten Mal in den vergangenen 30 Jahren auch eine gemeinsame Veranstaltung auf die Beine gestellt, was mich, lieber Alexander Bonde, wirklich ganz besonders freut. Wir haben vorsichtig geschätzt mehr als 100-mal so viele Wissenschaftlerinnen, die sich mit Umweltfragen beschäftigen als vor 30 Jahren. Wir haben unzählige Studiengänge mit Umweltbezug. Wir haben zigtausende Menschen in Deutschland, die sich haupt- amtlich mit Umweltschutz beschäftigen. Wir haben, jawohl, ein immer noch engagiertes, auf der Höhe der Zeit befindliches Jahrbuch Ökologie. Wir haben erstmals und endlich eine grüne Umweltministerin und zugleich einen grünen Landwirtschaftsminister. Wer die vergangenen Jahre beobachtet hat, der wusste, dass diese beiden Ministerien sich sehr häufig im Weg gestanden sind. Kurz, wir haben heute also Strukturen, vor denen, da sind wir durchaus ehrlich, wir vor 30 Jahren nicht einmal geträumt haben. Wir sprechen heute also über die Erfolge der vergangenen 30 Jahre Umweltbewegung. Wir haben gesehen, es gab sie, ohne Zweifel. Die Zweifel plagen mich ehrlich gesagt an einer anderen Stelle. Angesichts dieser Erfolgsgeschichte, was Strukturen und Ressourcen angeht, haben wir, nüchtern betrachtet, erschreckend wenig erreicht. Der Umwelt, den Arten, dem Klima, den ökologischen Ressourcen geht es keinen Deut besser als vor 30 Jahren. Junge Menschen sind heute, und das mit vollem Recht, weitaus verzweifelter als vor 30 Jahren, was die Zukunft unseres Planeten angeht. Und ihnen schlägt die gleiche Welle aus Ignoranz, Missachtung und Hass entgegen wie vor 30 Jahren. Und es tut besonders weh, das zu sagen, ohne dass sich erhebliche Teile der organisierten Umweltbewegung konsequent vor sie stellen. Oder hinter sie. Oder an ihre Seite. Oder überhaupt auch nur ähnlich laut, energisch und ja, auch lästig werden, wie diese jungen Menschen es tun. Wir sprechen heute über die Erfolge der vergangenen 30 Jahre Umweltbewegung. Und es gab sie ohne Zweifel. Aber diese Erfolge waren und sind offensichtlich bei weitem nicht genug. Und beileibe kein Grund, sich auszuruhen oder gemütlich einzurichten. Unser folgendes Panel hat den Titel Blick zurück mit oder ohne Zorn. Ich bin mir sicher, die Erfolge der vergangenen 30 Jahre werden von den vier Diskutanten ebenso freundlich wie unerbittlich seziert werden. Wie viel Zorn jeder Einzelne von Ihnen verspürt, darüber werden wir heute noch gemeinsam sprechen. Ich für meinen Teil verspüre eher weniger Zorn beim Blick zurück, eigentlich keinen. Tatsächlich ist es der Blick in die Zukunft, der mich zugleich hoffnungsvoll und etwas zornig werden lässt. Warum? Weil wir Umwelt und Klima eben nicht retten, indem wir etwas kälter duschen, etwas weniger fliegen, etwas mehr vegane Würste essen, die wir nicht Würste nennen dürfen, etwas weniger Kohle und Gas verfeuern, wenn wir nicht gerade Krieg oder Pandemie haben, etwas mehr klimaneutrale Produkte vom klimaneutralen Versandhändler in klimaneutralen Paketen bestellen und überhaupt irgendwie alles ein wenig ökologischer machen oder zumindest etikettieren, sondern indem wir unsere Art zu leben und zu wirtschaften grundlegend, fundamental, konsequent und gnadenlos tiefgreifend ändern. Wird uns das gelingen? Die Beharrungskräfte sind stark, ebenso stark wie die Dummheit und nicht zu vernachlässigen die ökonomischen Interessen. Auf der anderen Seite haben wir zwei gewaltige Faktoren. Wir haben eine Umweltbewegung, die tatsächlich mehr Menschen, mehr Erfahrungen, mehr Erkenntnisse und Ressourcen aufzubieten hat, als wir uns vor 30 Jahren erträumt haben. Und wir haben einen erheblichen Teil einer jungen Generation, der das beisteuert, was es braucht. Die Bereitschaft zu ernsthafter, konsequenter Disruption. Und das wird dann erheblich mehr sein müssen als 5 Minuten Fußballpause. Auch wenn das aktuell schon die Grenze des Erträglichen für manche überschreitet. Wir sprechen heute über die Erfolge der vergangenen 30 Jahre Umweltbewegung. Und der vermutlich größte Erfolg ist überhaupt jene junge Generation, die uns nervt, quält und vor sich hertreibt. Und das, was wir ihr an Erfahrung, Struktur, Wissen und Ressourcen zu bieten haben. Wenn es uns gelingt, beides zusammenzuführen, dann gibt es eine große Chance, dass in den kommenden 30 Jahren erreicht werden kann, was erreicht werden muss. Ohne jeden Zweifel. Vielen Dank.